Das Wölferadio wird präsentiert von Glöckl. Isst dich glücklich.
Als hätte das DFB-Pokalspiel nicht schon Grund genug zu Diskussionen gegeben. Jetzt endete wieder ein Spiel unentschieden 4:4 und das, obwohl der VfL Wolfsburg nach Ende der ersten Halbzeit mit 3:1 vorne lag. Am Ende ging es 4:4 aus gegen den Aufsteiger Energie Cottbus. Ein Spiel, über das wir unbedingt sprechen müssen, hier im Wölferadio.
Wölferadio. Der VfL-Podcast mit Christian Ohrens. So klingt der VfL.
Es ist ein Foulspiel, ein klares Foulspiel. So, und jetzt gibt es den Elfmeter.
Glatze trifft selber an.
Und der Gefaulte tritt selber an. Bobby, mach ihn rein, würde ich sagen. Sehr zentraler Anlauf dort. Lotka mit beiden Armen ausgebreitet auf der Linie. Der Ball ist freigegeben. Robert Glatze läuft an, leichter Anlauf, Trab und haut das Ding rein! 3:0! Unhaltbar für Lotka, rechts oben in die Ecke! Ja. Der VfL Wolfsburg mit der frühen Führung hier im Tor.
Mit Bittencourt, der treibt den Ball jetzt in die Mitte, findet eine Anspielstation, aber Hauke Wahl kann ihn erstmal wieder ein bisschen klären, jetzt über Glatze. Der spielt zu Elvis rüber, der rüber direkt zu Rehse. Jetzt hätte Rehse mal ein bisschen Platz, Höhe der Mittellinie, linke Seite. Treibt den Ball an, findet Sousa, der geht aufs Tor drauf zu und findet das Tor! 2:0 gegen Vinny Sousa!
Er legt sich den Ball am Gegner vorbei, aber wieder Ballverlust. Und da ist Bernhardsson, der ist Glatze und der schiebt den Ball rein.
Tor! 3:0
für den VfL Wolfsburg. Lenny. Was für eine Demonstration hier des VfL in der ersten Halbzeit. Ball kommt scharf in die Mitte von Kilian Fischer. Lotka, ja, klärt ihn in die Mitte. Aber hat auch Schiogai gelauert, aber kommt nicht ran. Und einer der Cottbusser, ich glaube in dem Fall Manu war es wieder, kann den Ball da hinten rausklären.
Ja, wir wieder im Ballbesitz, hinten rum. Jetzt aber auch schon wieder Höhe der Mittellinie über Mehle. Der spielt den Ball wieder zurück zu Angelique. Der spielt den Ball weiter über die Mitte. Jetzt Swanberg mit einem Antritt. Geht durch die Mitte durch. Jetzt kann er abschließen und trifft den Ball.
Tor! 4:3!
Ist das ein verrücktes Spiel?
So hört es sich an, dass man könnte wirklich sagen, Wechselbad der Gefühle. Beim letzten Heimspiel gegen Energie Cottbus mit Lenny Nero und Dirk Schlag live am Mikrofon. Und am Ende ging es ja 4:4 aus. Ein Spiel, das bei vielen Fans sicherlich viele Fragen wieder aufgeworfen hat. Und wie es einem erging, der ebenfalls mit im Stadion dabei war, das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Bei mir ist nämlich heute Wölfe-Fan Marcel Brenne. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Und ja.
Du bist ja zum allerersten Mal bei uns hier im Wölferadio. Darum an dich erstmal die Bitte, dich einmal kurz vorzustellen. Wo kommst du her? Seit wann bist du Wölfe-Fan und so weiter und so fort?
Ja, sehr gerne. Ja, zu mir. Ich bin mittlerweile 41, bin Familienvater, bin begeisterter Sportler, habe Hunde, also alles drum und dran. Und der VfL Wolfsburg, ja, der begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Ich habe die letzte Erinnerung, die mir jetzt so gerade im Kopf schwebt, ist das Aufstiegsspiel gegen Mainz, wo ich mit meinem Vater am Allerpark vor der großen Leinwand stand. Davor war ich sicherlich auch das eine oder andere Mal im Stadion, aber das habe ich jetzt so nicht mehr im Fokus. Und ja, seitdem bin ich eigentlich durch und durch VfL-Fan und auch gebürtiger Wolfsburger und ja, genau.
Ja, das bedeutet, du hast natürlich schon sehr viel miterlebt mit unserem VfL. Viele Höhen und Tiefen, Relegationen, Umbrüche und so weiter und so fort. Was waren denn so deine persönlichen Highlights, seitdem du Wölfe-Fan bist bei uns?
Ja, ich glaube, das werden 90% aller VfL-Fans eigentlich sagen. Meisterschaft und DFB-Pokal, das waren beides Erlebnisse, die einfach ja jeglicher Vorstellungskraft eines VfL Wolfsburg-Fan entbehren. Dementsprechend ist es etwas, was immer präsent ist, wenn sich jemand fragt, was ist das Highlight oder was sind die Highlights? Das ja, unvergessliche Momente auf jeden Fall. Leider konnte ich beim Meisterfinale nicht im Stadion sein, aber was danach in der Stadt los war, Wahnsinn. Da war wirklich jeder auf den Beinen und alle haben gejubelt und sich gefreut. Das war echt, so wünscht man sich eigentlich jeden Tag mit der ganzen Welt, aber ja, es geht ja nicht immer. Und DFB-Pokalfinale in Berlin, auch gegen Dortmund, da war ich zum Glück im Stadion mit meinem Papa und ja, ein Highlight, was auch nicht fehlen darf auf jeden Fall.
Ja, ich hätte vielleicht die Frage etwas besser stellen sollen. Gab es abseits von DFB-Pokalgewinn und Meisterschale noch den ein oder anderen Augenblick, wo du heute immer noch sagst, ja, das war so ein ganz besonderer Gänsehautmoment für mich?
Ja, das sind immer mal wieder so kleine Momente, ne? In den letzten Jahren sind sie zwar weniger geworden, aber wenn es denn mal ein schönes Spiel mit Kampfgeist gibt und die Stimmung schön aufgereiht ist und wir das Spiel dann doch drehen zu unseren Gunsten oder auch dominieren, dann gibt es solche Momente immer wieder. Oder wenn wir auswärts fahren mit meinen Kumpels und da einen schönen Moment erleben, das ist auch immer etwas, was mich immer wieder mal so mir immer mal wieder die Gänsehaut bringt. Also das hört eigentlich so nicht auf.
Jetzt könnte ich natürlich die gemeine Frage stellen, auch nach dem Abstieg nicht. Aber bleiben wir doch gleich dabei. Wie ging es dir denn so? Was ging dir so durch den Kopf, als dann wirklich feststand nach der Relegation, wir werden definitiv in der nächsten Saison in der zweiten Liga spielen?
Ja, das war so ein gemischtes Gefühl zwischen Scheiße, Gleichgültigkeit und ja, ich kann es eh nicht beeinflussen, was jetzt passiert. Dementsprechend muss ich es mittragen. Ich gehe mit meinem Vorwahl auch in die zweite Liga. Und ja, aber wie du auch schon anfänglich gesagt hast, jetzt erst recht, es hat sich so mittlerweile eingestellt. Ich finde, seit dem Umbruch mal wieder ist doch alles so ein bisschen ja, in eine Aufbruchstimmung umgemünzt worden. Und ich finde es eigentlich ganz gut.
Wir haben ja schon viele Umbrüche in den letzten Jahren erleben dürfen. Es gab immer mal wieder den neu verkündeten Weg, den wir einschlagen würden und so weiter und so fort. Wie geht's dir denn aktuell? Ich für meinen Teil habe aber wirklich das Gefühl, dass es sich dieses Mal wirklich nach einem Neubeginn, nach einem Umbruch anfühlt. Wie ist es da bei dir?
Ja, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig mit meinen Aussagen, weil dieses Gefühl hatte ich jetzt, wie du auch schon sagst, in den letzten Jahren schon öfters. Es fühlt sich aktuell noch richtig und gut an, aber wie du auch weißt, kann sowas schnell mal wieder umschlagen. Dementsprechend halte ich mich da mit Prognosen und Mutmaßungen noch mal ein bisschen zurück. Ich warte erst mal ab, wie sich das jetzt entwickelt. Gerade jetzt wieder am Wochenende gesehen, ne, der Schein trügt doch etwas, dementsprechend Ball flach halten ist so meine Devise.
Aber um mal etwas Positives gleich vorwegzunehmen, der VfL Wolfsburg ist ja bislang ungeschlagen. Das Wie, gut, darüber können wir uns natürlich jetzt streiten. Und das wirft vor allem nach dem letzten Spiel gegen Energie Cottbus schon einige Fragen auf. Gerade weil wir in der ersten Halbzeit mit 3-0 vorne lagen, dann zum Halbzeitpfiff mit 3-1 immer noch vorne lagen. Und ich mich dann schon gefragt habe, was passiert in der zweiten Halbzeit? Legen wir da nochmal eine Schippe drauf, machen den Sack zu, vielleicht mit einem 4-1, 5-1, 6-1, keine Ahnung. Oder fahren wir einen Gang zurück und spielen auf Nummer sicher, um ja diese Führung nicht zu verspielen, um dann mit diesen 3 Punkten auch den ersten Heimsieg der Saison mit nach Hause zu nehmen. Am Ende ging es dann 4-4 unentschieden aus. Wie erging es dir denn? Du warst ja im Stadion dabei und hast das Ganze ja quasi live und hautnah miterleben dürfen.
Das 3-1 hat das Ganze nochmal so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, bei mir hat das so ein bisschen Mainz-Vibes ausgelöst. Ich weiß nicht, welche Saison das war, aber da hat der Diego noch bei uns gespielt. Nicht der Benaglio, sondern der richtige, der Brasilianer Diego. Der richtige hört sich auch so komisch an. Und ich habe schon zu meinem Sitznachbarn gesagt, weil er meinte, oh, das wird bestimmt so ein 6-7-1, ich freue mich schon endlich mal wieder. Ich so, langsam, mein Freund, wir haben ja auch schon mal Spiele gegen Mainz gehabt. Da stand es auch ganz gut für uns und dann am Ende haben wir 4-3 verloren. Ne? Ach, jetzt beschrei es doch nicht. Ich so, ja, aber warte ab, es sind immer noch 45 Minuten. Ne? Und wir kennen unseren VfL auch aus den letzten Jahren und die Mannschaft ist halt noch nicht so zusammengewürfelt oder zusammengespielt, dass man sagen kann, da greifen alle Automatismen. Ja, und leider musste ich am Ende so ein bisschen recht behalten, auch wenn ich das nicht gerne habe. Zum Glück ist es keine Niederlage geworden. Aber ja, das 4-4 hat dann doch mehr geschmerzt, als ich es mir ausmalen konnte.
Wenn du das gesamte Spiel, vor allem die zweite Halbzeit, dann für dich Revue passieren lässt, was war denn für dich der Knackpunkt, der ausschlaggebende Punkt? Woran hat es in der zweiten Halbzeit vor allem gehapert?
Also ich finde tatsächlich, der Knackpunkt war schon kurz vor der, kurz nach dem 3-0, beziehungsweise kurz vor der Halbzeit, wo wir das 3-1 noch kassiert haben. Die Mannschaft wirkte etwas fahriger in ihren Spielweisen, wobei sie das auch so ein bisschen durchs ganze Spiel durchgezogen hat, mit den Pässen, die teilweise nicht angekommen sind, Abstimmungsfehlern. Aber ja, ich hatte irgendwie so den Eindruck, die sind sich schon so sicher, dass das Ding schon durch ist. Ich denke mal, der Tobi wird das vielleicht auch schon gesehen haben, also Tobi Strobel, und in der Halbzeit gewisse Worte gefunden haben, hoffe ich zumindest. Ja, aber die leider nicht so gefruchtet haben. Natürlich wissen wir auch, Augsburg, er hat ja schon im Vorfeld vor denen gewarnt. Die laufen auch gerne mal hoch an und sind halt auch dafür bekannt, gerade solche Situationen dann nochmal umdrehen zu können. Dementsprechend, ja, es war so ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Ich glaube, einerseits die Sicherheit oder das Gefühl der Sicherheit schon gewonnen zu haben, plus, dass man halt, wie gesagt, noch auf einigen Positionen so das Gefühl hat, das harmoniert noch nicht so ganz. Mähle hat vielleicht auch noch im Hinterkopf noch ein bisschen was aus der Abstiegssaison. Die sind alle noch nicht so ganz auf 100%, was so das Mentale und das auch das Zusammenspiel betrifft. Ne? Wie gesagt, neuer Umbruch, neu zusammengewürfelte Mannschaft, die Automatismen, bis die greifen, das dauert ja auch immer ein bisschen seine Zeit. Ich denke mal, das ist so eine Kombination aus allem so ein bisschen.
Dazu passt ja eine Meldung, die, ich glaube, es war in der vergangenen Woche ja so ein bisschen die Runde machte, dass der VfL Wolfsburg einen Mental Coach eingestellt hätte. Und da musste ich gerade nämlich dran denken, als du eben sagtest, du hast bei einigen Spielern noch nicht das Gefühl, dass sie schon zu 100% quasi bei uns in Wolfsburg angekommen sind. Und das ist ja so ein, in Anführungszeichen, Problem, was wir so ein bisschen über die verschiedenen letzten Saisons hinweg quasi verschleppt haben und was wir nie so richtig ernst genommen haben. Das ist ja was, was vor allem in Fankreisen in den letzten Jahren immer mal wieder diskutiert und vor allem auch kritisiert wurde, dass da Spieler auf dem Platz stehen, ja, aber man nicht das Gefühl hat, dass sie als eine Mannschaft agieren. Oder man könnte auch sagen, dass sie den, ich nenne es jetzt einfach mal Wolfsburg-Vibe spüren.
Ja, verstehe. Ich habe das auch gelesen. Ich sag mal so, das sind ja Profis, beziehungsweise unser Verein ist ja ein Profiverein. Und wenn da so ein Mental Coach kommt, hat das ja auch irgendeine Bewandtnis. Die laden den ja nicht ein, weil denen langweilig so das Geld über ist. Gut, andere böse Zungen wollen jetzt behaupten, bei VfL ist das Geld immer über. Aber ne, du weißt ja, was ich meine. Dementsprechend wird das ja schon seinen Grund haben, warum der gekommen ist. Und ja, also ich bin Freund davon, ne? Gerade was so mentale Sachen anbelangt, das darf man nicht unterschätzen. Viele sagen jetzt vielleicht, okay, die kriegen genug Geld, das müssen die wegstecken, aber am Ende des Tages sind es halt auch nur Menschen. Und ja, die müssen halt auch mit der Situation umgehen, egal wie viel Null dann am Ende auf dem Konto stehen. Ja, und wie du auch schon sagst, manche fühlen halt diese Wolfsburg-Vibes noch nicht, wobei ich bei Mähle eher nicht das Gefühl habe, dass es bei ihnen das Problem ist. Na, vielleicht hat er doch irgendwie dran zu knabbern, dass er jetzt als der Schuldige in Anführungsstrichen auserkoren wurde, wobei das nicht meine Wortwahl jetzt ist, sondern hat man ja schon öfters im Internet lesen können. Aber ja, vielleicht ist da noch irgendwas, ne? Und deswegen finde ich das gar nicht schlecht, dass man diesen Weg versucht anzugehen und auch mal von außen jemanden kommen lässt, der vielleicht jetzt so mit Fußball nicht unbedingt was zu tun hat, aber dann einfach nochmal in die Köpfe guckt und vielleicht irgendwelche Nuancen erkennt, die so ein Trainer oder so ein Sportdirektor nicht auf Anhieb sehen kann.
Ja, definitiv. Und jeder, der irgendwie in einem größeren Team arbeitet, wird das ja auch schon mal über sich hat ergehen lassen müssen, eine teambildende Maßnahme. Und das ist ja etwas, was viele Fans schon in der Vergangenheit immer mal wieder eingefordert haben. Hey, da muss mehr auch in diese Richtung geschehen. Und umso mehr habe ich mich deswegen auch gerade über so eine Meldung in der Vergangenheit jetzt gefreut, dass da auch in der Hinsicht was in Angriff genommen wird. Aber zurück zum Spiel selber. Etwas, was mir so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet hat und was ich auch nicht ganz so nachvollziehen konnte, war die Wechselpolitik, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja, du liegst zurück und wer wird ausgetauscht? Der Stürmer wird ausgetauscht. Und nach meinem Empfinden, nun habe ich das Spiel ja nur über die Radiokommentare bei uns verfolgt, war unser Rückstand kein Stürmerproblem. Vielleicht verstehe ich dafür aber immer noch zu wenig vom Fußball, dass ich nach meinem Verständnis sagen würde, ich hätte da eher irgendwas an der Abwehr gemacht. Aber vielleicht hast du ja, da du ja im Stadion live mit dabei warst, irgendwas anders gesehen, in Anführungszeichen, das ich nicht mitbekommen habe und daher nicht so ganz nachvollziehen konnte.
Ja, nachvollziehen ist auch immer so eine ja, subjektive Sache, ne? Dementsprechend muss man das vielleicht auch mal aus einer Perspektive des Trainers sehen und wo Glatzel herkommt. Der war ja jetzt, glaube ich, auch vor kurzem ein bisschen verletzt. Vielleicht hat die Belastungssteuerung da einfach noch nicht mehr zugelassen als diese, ich weiß gar nicht, wann das war, 60. Minute, wo er dann rauskam. Und Zwanberg kam ja dann auch und der hat ja auch das Tor dann noch für uns gemacht. Also war jetzt gar nicht so schlecht der Wechsel. Ja, vielleicht, wie gesagt, dieses Gesamtpaket Harmonie in der Mannschaft mit eingespielt sein. Wenn du das in Gänze betrachtest, als ganze Mannschaft, dann sind das ja auch die Auswechselspieler. Und im Idealfall, ein Shio-Guy, wenn der reinkommt, ist der auch nochmal eine Verstärkung. Bloß der Junge ist mittlerweile, glaube ich, auch so verunsichert, weil er das Tor mittlerweile nicht mehr trifft oder noch nicht getroffen hat, dass es vielleicht auch für den Außenstehenden so wirkt, als ja, bringen wir da halt quasi jetzt eine schwächere Position drauf. Aber dabei, ja, weiß ich nicht, hat er natürlich genau auch Anlagen wie ein Glatzel. Und Glatzel ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und wie gesagt, war erst verletzt. Vielleicht war es da tatsächlich notwendig, auch im Sinne der Gesundheit zu schauen, da jetzt eine Alternative zu bringen, ne?
Das ist genau das Ding am Ende, wenn man es ein bisschen nüchtern, sachlicher betrachtet, dann sind da natürlich auch Sachen, über die wir recht wenig wissen, aber trotzdem wundert man sich als Fan ja doch irgendwie ein wenig. Und man wunderte sich natürlich auch über die Schiedsrichterleistung in der zweiten Halbzeit vor allem. Und da muss ich dich auch einmal fragen, wie du eine Situation erlebt und gesehen hast, und zwar der Elfmeter. Nach den Beschreibungen, so wie es im Netradio zum Beispiel auch kommentiert wurde, da hörte es sich für mich so an, Spieler verstolpert, sage ich mal, will den Ball abwehren, fällt dabei hin und bekommt den Ball somit unglücklich an die Hand. Für mich ist das kein klarer Handelfmeter, aber die Frage wieder an dich, wie hast du das gesehen?
Ja, da muss ich dich leider enttäuschen. Normalerweise schaue ich mir immer noch mal die Zusammenfassung zu Hause an, weil ich sitze im Block 60 und das ist genau auf der, bei der Nordkurve angesiedelt fast und dementsprechend habe ich das von der Entfernung so nicht sehen können und ich hatte aber auch leider noch keine Zeit, mir die Zusammenfassung im Fernsehen noch mal anzuschauen. Dementsprechend, ja, kann ich nur das wiederholen oder das bestätigen, was du gesagt hast. Es sah vom Weiten erstmal komisch aus, aber ich habe auch noch keine TV-Bilder dazu gesehen. Dementsprechend kann ich die Aussage da nicht verifizieren, ob ich da mit dir d'accord bin oder nicht. Aber da auch der VAR nicht eingegriffen hat, gehe ich mal stark davon aus, dass es in irgendeiner Form laut Regelwerk, entsprechend konform war, was da gepfiffen wurde. Oder zumindest nicht falsch.
Gut, über den wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Da hat es ja in der Vergangenheit immer mal wieder Situationen gegeben, wo du dir denkst, hey, jetzt müsste er eigentlich eingreifen. Und in anderen Situationen, wo er eingegriffen hat, hat man sich dann natürlich gefragt, warum. Aber diese Situation ist ein super Paradebeispiel für das bald bevorstehende Schiedsrichterinterview. Es wird nämlich in der großen Länderspielpause Ende September, Anfang Oktober hier im Wölferadio ein Spezial geben, für das ich eine Schiedsrichterin interviewen werde. Und das wäre eigentlich mal eine super Situation für so ein Interview, um einfach mal zu horchen, wie das vielleicht jemand anderes vom Fach so beurteilt hätte. Mal schauen. Was nehmen wir mit aus der hinter uns liegenden Partie? Gerade wenn wir nach vorne schauen, wir spielen am Samstag auswärts gegen einen weiteren Absteiger in dieser Saison, nämlich dem FC St. Pauli, bei dem der Saisonstart ja auch alles andere als gut verlief bisher. Man ist unter anderem zum Beispiel aus dem DFB-Pokal bereits ausgeschieden. Was denkst du, wird uns am Samstag erwarten? Ist das eine Zitterpartie? Ist das eine sichere Partie? Oder gerade nach den Erfahrungen gegen Energie Cottbus ist das so ein Spiel, wo wir wirklich eher aufpassen sollten, dass wir da nicht doch irgendwie unter die Räder geraten?
Ja, ich denke grundsätzlich in der zweiten Liga musst du in jedem Spiel höllisch aufpassen. Das sind alles kampfbetonte Spiele und jederzeit kann da nochmal irgendwie ein unglückliches Ding einfallen und schon ist das Momentum auf der Seite des Gegners. Ich denke aber trotzdem, dass man das so ein bisschen jetzt als Tendenz sehen kann. Unsere Offensive kommt wieder oder kommt langsam in Fahrt. 9 Tore aus den letzten 2 Spielen sprechen eigentlich eine gute, eindeutige Sprache. Was mir halt allerdings ein bisschen Sorge macht, ist unsere Defensive. Und das fängt auch teilweise schon im Mittelfeld an, wo wir zu fahrige Doppelpässe versuchen zu spielen, wo der Ball auf 2 Meter nicht ankommt. Und da müssen wir einfach in Summe besser werden. Und ich hoffe, dass auch das Trainerteam um Tobi Strobel da einfach mehr den Fokus drauf legt und schaut, dass wir diese ja, kleine Baustelle, wie ich sie jetzt so ein bisschen identifiziert habe, für uns einfach in den Griff bekommt, sodass wir da halt auch stabiler hinten stehen und weniger zulassen.
Wenn wir auf den weiteren Saisonverlauf schauen und vor allem auch auf die Saisonziele, dann scheinen sich da ja vor allem zwei Strömungen auch unter uns Fans so ein bisschen abzuzeichnen. Es gibt einmal das Team schneller Aufstieg, also bloß alles daran setzen, dass wir in dieser Saison auf jeden Fall wieder aufsteigen werden. Und es gibt das Team vielleicht erstmal den Umbruch beim VfL in Gänze und zu 100% umsetzen und auch leben und mit Leben füllen und dann mit vereinten Kräften wieder aufsteigen. Zu welchem Team gehörst du? Team schneller Aufstieg oder Team, wir lassen es etwas ruhiger angehen, will ich es jetzt mal formulieren?
Das ist schwierig, so ein doppelseitiges Schwert, weil auf der einen Seite, na klar, je länger du in der zweiten Liga hast, desto schwieriger wird es. Ne? Die Gelder gehen weiter runter, weniger Spieler haben Lust, bei dir zu unterschreiben, weil du halt unterklassiger bist. Ein direkter Wiederaufstieg wäre natürlich enorm. Ich würde lügen, wenn ich mich nicht darüber freuen würde. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch recht, so ein Umbruch. Gerade ich war in der Vergangenheit auch unter Freunden und im familiären Umkreis ein Freund davon, lieber wieder vernünftig auf die Tugenden des VfL Wolfsburgs zu schauen und sich das entsprechend aufzubauen wieder, dass ja eine Einheit entsteht mit Fans, mit Mannschaft, mit Verein, mit Stadt und dann gestärkt wieder zurückzukommen. Wobei, man sieht es halt auch an anderen Wieder-Bundesligisten wie den Hamburger SV, wie Schalke. Es ist enorm schwer, direkt wieder aufzusteigen, dementsprechend. Ja, ich wünsche es mir natürlich, klar, aber nicht zu dem Preis, dass danach alles ist wie vorher, sagen wir es so.
Also nicht falsch verstehen, nicht, dass man mir jetzt das Wort im Munde umdreht, aber ich würde mich natürlich auch riesig über eine baldige Rückkehr in die erste Liga freuen, aber wir wissen alle, in der Vergangenheit haben wir gerne mal viel zu schnell, viel zu hohe Ziele irgendwie angesetzt, Stichwort Europa. Und waren am Ende am Boden zerstört, als wir sie dann doch nicht erreicht haben. Und das sollten wir jetzt in der zweiten Liga tunlichst vermeiden. Ich hoffe wirklich, dass wir aus der Vergangenheit gelernt haben, auch was jetzt den großen Umbruch beim VfL angeht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, trotz, dass wir keinen Heimsieg jetzt mit nach Hause genommen haben am vergangenen Samstag, gehe ich trotzdem mit einem sehr positiven Gefühl in diese gerade neu gestartete Saison und bin sehr gespannt auf das, was uns da noch erwarten wird.
Genau, das sehe ich auch so, weil wenn man jetzt die letzte Saison mal betrachtet, dann hätten wir dieses Spiel auf jeden Fall noch verloren. Das ist in dem Fall nicht passiert, daher ist eine gewisse Lernkurve zu erkennen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass sowohl Mannschaft als auch Trainerteam die Lehren aus diesem Spiel ziehen und dementsprechend auch der Tobi Strobel jetzt nicht wieder auf 7 Positionen umbaut, sondern einfach mal die Mannschaft sich einspielen lässt, Automatismen sich einspielen lassen und dass einfach eine Kernmannschaft jetzt auf dem Platz steht, die weiß, was der andere tut und dann wird sich sowas hoffentlich relativ schnell von alleine auflösen. Daher bin ich auch noch positiv gestimmt. Ich bin leider nicht in Hamburg. Ich hoffe, ich kann das Spiel überhaupt gucken, weil ich bin, einerseits habe ich eine Prüfung, andererseits bin ich abends noch auf den 30. Geburtstag von meiner Nichte eingeladen. Das ist alles ein bisschen tricky an dem Wochenende, aber ich werde meine Daumen drücken und zur Not auf jeden Fall den Live-Ticker hören auf dem Ohr.
Auf jeden Fall. Naja, dann dir auf jeden Fall vielen lieben Dank. Schön, dass du heute da warst. Du bist ja gerade unterwegs, also auch eine gute Fahrt. Viel Erfolg für die Prüfung am Samstag. Und naja, komm, 30. Geburtstag der Nichte. Dann kann man vielleicht ja nicht nur diesen Geburtstag, sondern vielleicht sogar den nächsten Sieg feiern. Wer weiß.
Ja, eine kleine Anekdote würde ich ganz gerne noch loswerden. Und zwar hatten wir am Wochenende 3 Generationen Fußball im Stadion. Ich war zusammen mit meinem Papa und meinem 4-jährigen Sohn das erste Mal im Stadion. Das heißt, nur so können wir den VfL weiter wachsen lassen, indem wir auch unsere Kinder mit zum Fußball nehmen.
Und wie war es für deinen Sohn?
Ja, bis zur 60. Minute war alles gut und dann fragt er, wann es endlich vorbei ist und ihm ist langweilig. Auch noch ein lustiger Funfact. Das erste Mal, wo ich mit meiner Tochter im Stadion war, da haben wir 8-1 gegen Augsburg gespielt
und jetzt ist erst mit meinem Sohn wieder 8 Tore. Also die haben jegliche Realität zum Fußball verloren dadurch. Die denken jetzt wahrscheinlich, jedes Spiel geht immer so aus.
Mit diesen lustigen Fun Facts sage ich noch einmal vielen herzlichen Dank. Bei mir zu Gast hier im Wölferadio war heute Wölfe-Fan Marcel Brenne. Schön, dass du da warst und gute Fahrt.
Ja, vielen Dank, Christian. Euch noch einen schönen Abend oder dir.
Wölferadio. Kombinationsspiel.
Am kommenden Samstag geht es zu einem Abendspiel auswärts nach Hamburg gegen den FC St. Pauli. Eine Mannschaft, die gemeinsam mit uns abgestiegen ist in die zweite Liga. Und gerade deswegen ist es auch spannender denn je, einmal zu schauen, wie es denn bei unserem nächsten Gegner so ausschaut. Und darum begrüße ich vom AFM-Radio, das ist sowohl Netradio als auch wie bei uns in Wolfsburg, die Blindenreportage Tilman Brauns. Schön, dass du da bist.
Hallo Christian, hi, grüß dich.
Ich hatte ja gesagt, ihr seid mit abgestiegen. Ja moin, genau, so viel Zeit muss sein. Ich sagte ja gerade, ihr seid mit uns quasi gemeinsam abgestiegen. Und bei uns war ja nach dem Abstieg einiges los intern. Es gab einige Neubesetzungen, Umbesetzungen, viel Umstrukturierung und so weiter. Wie verlief denn bei euch die Saisonpause beziehungsweise denn jetzt der Saisonauftakt?
Ja, zunächst mal hatten wir ja die Problematik, dass wir ein bisschen in der Luft hingen, was die Trainerfrage anging. Das hat sich ziemlich gezogen, bis dann der Verein, das Präsidium und die sportliche Leitung da eine Entscheidung getroffen hatte. Und insofern war es so ein bisschen, ja, das übliche Hin- und Her-Angeln und man konnte die Unzufriedenheit und den Frust so richtig lange bis fast zum Saisonbeginn dann auch auskosten. Zumindest die Menschen, die Bock auf Facebook und Abendblatt-Kommentare haben. Das war schon ziemlich nervig und hat einem so ein bisschen die Vorfreude genommen, dass es wieder losgeht.
Inwiefern? Ich meine, wir kennen das in Wolfsburg ja nur zu gut. Ich meine, wir sind sowieso immer gerne, ich sage jetzt einfach mal, Opfer für Spott und Hohn und überhaupt. Und nach dem Abstieg sowieso, da war ja einiges los. Wie hat sich das bei euch denn geäußert?
Ja, bei uns war natürlich nach den zwei sehr erfolgreichen Jahren in der Bundesliga und auch das Abstiegsjahr bezeichne ich als erfolgreiches Jahr, denn wir haben gerade zu Beginn der Saison gute Spiele gemacht und ja, man war so ein bisschen verwöhnt und ich habe so das Gefühl gehabt, einige hatten sich schon als ewiger Erstligist gesehen und die Verortung so ein bisschen vergessen und dadurch hat sich das schon erstaunlicherweise aus meiner Sicht sehr breit dargestellt, dass man mit der Trainerfrage nicht so, also Alexander Blessin nicht so richtig mehr sympathisierte und auch Bornemann wirklich im Kreuzfeuer da stand, dass er das alles nicht mehr im Griff hat und ähnlich wie bei euch auch, vergisst Fan ja sehr schnell, was Gutes passiert ist.
Es ist schade eigentlich. Wie würdest du sagen, woran liegt das? Ist das einfach der Frust irgendwie, der dank der Anonymität des Internets quasi dann dort so ein Ventil findet? Oder woran machst du das fest?
Naja, ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen das Spiegelbild des allgemeinen Verhaltens miteinander darstellt. Ne? Dass man sehr, sehr schnell urteilt, auch in der Wortwahl sehr oft wirklich völlig daneben liegt. Und ja gut, von den Leuten, die jetzt in der Fanszene aktiv sind und die den Verein auch nach innen begleiten, wird man da weniger hören. Da ist dann doch eher konstruktive Kritik. Aber es ist doch erstaunlich, dass gerade wir, die uns ja so ein paar Etiketten zugute halten, ja, in der Breite sind wir da auch nicht viel anders als andere Vereine auch. was diese Beurteilung angeht.
Du sagtest ja schon, es gab einen Trainerwechsel auch bei euch, so wie bei uns. Wie würdest du denn sagen, ist der Trainer bei euch in Hamburg angekommen? Wie wurde er aufgenommen von der Mannschaft, von den Fans? Und wie ist so dein Eindruck von seiner Arbeitsweise?
Ja, mit Rapp haben wir natürlich einen Trainer, der sich weiterhin beweisen muss. Er hat natürlich die Erfolgsstory Kiel im Köcher, aber ich glaube, dass ein Trainer, um so den Status oder seinen Status zu finden, natürlich mehrere Expertisen braucht. Jetzt sind wir recht schlecht gestartet und dadurch war auch die Arbeit des Trainers schnell im Fokus, ob das System richtig ist, wurde aber auch da immer begleitet von Kommentaren Richtung Bornemann und Präsidium. Ich denke, wir brauchen einfach noch was Zeit. Erstaunlich natürlich, dass wir, was den Kader angeht, zwar Verstärkung geholt haben und ich glaube, das wird sich auch noch gut eingrooven, aber die gewünschten Knaller für Verteidigung und Angriff waren ja jetzt nicht dabei. Das hat aber sicherlich auch was mit unserer sehr konservativen Haltung, was die Geschäftsausgaben einfach angeht, zu tun. Das heißt, man muss ja immer gucken, was ist auf dem Markt, was bringt uns das und was kostet das. Und wenn du Unterschiedsspieler haben möchtest, dann musst du schon so tief mittlerweile in die Tasche greifen, dass die Frage ist, willst du ein gesundes wirtschaftliches Unternehmen damit so arg belasten oder riskierst du eben mit dem Kader, den du dir dann da zusammengestellt hast, in die Saison zu gehen? Und das haben wir letztlich getan.
Ich will ja nicht den Finger in offene Wunden legen. Du sagtest gerade so schön das Wort Unterschiedsspieler. Denn einen, wie ich finde, Unterschiedsspieler hat ja der VfL Wolfsburg verpflichten können, nämlich Hauke Wahl, der, das muss ich wirklich so sagen, nach den bisherigen Einsätzen wirklich schon diesen Unterschied tatsächlich spürbar aufs Spielfeld gebracht hat. Das ist, glaube ich, schon ein Weggang gewesen, der euch schon ziemlich geschmerzt hat, oder?
Absolut, natürlich, Hauke. Hat in den Jahren bei uns unfassbare Leistungen aufs Brett gezaubert. In der Abstiegssaison am Schluss auch hier und da geschwächelt, das muss man schon sagen. Aber alles in allem einfach natürlich ein Top-Mann da hinten, der sowohl im Bereich die Defensive zusammenhalten und wortführend das Spiel von hinten zu binden, als auch seine eigene Leistung eben auf die Wiese zu bekommen. Und das hat uns natürlich geschmerzt, gar keine Frage.
Konntet ihr euch denn in dieser Hinsicht jetzt noch wieder neu aufstellen und guten Ersatz, sag ich mal, für ihn finden?
Guten Ersatz, glaube ich, schon. Denn was nominell da jetzt steht, ist sicherlich zweitligatauglich. Ich denke, dass gerade Nemeth natürlich seine Rolle nach der langen Auszeit finden muss. Das ist genau das, was ich bei Hauke angesprochen habe, eben diese Geschichte auf der einen Seite, das Vertrauen, die Mannschaft zu führen als Kapitän und auf der anderen Seite seine eigene Leistung abzurufen. Da waren jetzt natürlich in den letzten Spielen oder in den ersten Spielen der Saison noch deutliche Fehler dabei. Aber ich glaube, der ist auf einem sehr, sehr guten Weg und wird das schon machen. Also ich vertraue da auf die Einschätzung von Bornemann ganz einfach.
Jetzt seid ihr ja nicht ganz so glücklich in die neue Saison gestartet, unter anderem aus dem DFB-Pokal bereits in der ersten Runde rausgeflogen. Nichtsdestotrotz, wie würdest du die bisherigen Spiele beschreiben und wie würdest du vor allem die Spielidee eures neuen Trainers beschreiben?
Ja, die Spielidee ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, wenn du solche blöden oder wenigen Punkte hast und blöde Spiele verlierst, wie in Essen gegen einen nominell niedrigeren Club, dann ist es immer schwierig, sich zu erklären. Und ich glaube, dass wir tatsächlich aus dem Bereich des Mittelfelds oder der Doppelsechs da tatsächlich nochmal so ein bisschen Steigerung brauchen. Meine aber, das mag nicht jeder so sehen, aber meine aber in der ersten Halbzeit bei der vergangenen Partie doch zumindest Fortschritte gesehen zu haben und dass man es so langsam schafft, wieder zu verstehen, wenn es mit Schön nicht geht, dass man auch über Kampf und Ehrgeiz Fußballspiele gewinnen kann. Das war in den ersten drei Partien natürlich deutlich, deutlich schwach. Und das fand ich in der ersten Halbzeit vergangenen Sonntag, Freitagabend in Bielefeld, fand ich da doch schon wieder ein bisschen besser. Auch wenn es dann eben hinten raus wieder dumme Tore waren und Sachen waren, die man so nie und nimmer kriegen darf in der zweiten Liga.
Am Samstagabend sehen wir uns quasi. Der VfL reist hier nach Hamburg an. Und wo würdest du sagen, liegen aktuell so eure Stärken? Wo muss der VfL Wolfsburg aufpassen?
Das ist so schwer zu sagen. Also wo muss er aufpassen, ist so wie so eine Kampfansage an den VfL Wolfsburg. Und weiß ich nicht, ob uns die gerade im Moment zusteht. Ich glaube, dass vor allem in der Frage ist, wie schnell sich die Mannschaft im Trainingsbetrieb entwickeln kann, sind wir nach wie vor da schwer zu verorten. Und ich denke, dass es deutliche Steigerungen geben wird. Und das könnte dann euer Überraschungsmoment sein, sozusagen. Aber bei den Ergebnissen, die der VfL jetzt nun eingespielt hat, wenn ich vor allen Dingen die Menge der Tore nehme, dann mag es im Moment natürlich bei unserer eher schwächeren Defensive schwer zu sein, Kampfansagen zu verteilen, wo ihr aufpassen müsst.
Das ist sehr spannend, weil normalerweise stelle ich nämlich dann auch immer noch die Gegenfrage, wo liegen denn aktuell eure Schwächen und wo könnte man gut angreifen? Und das ist nämlich meistens lustigerweise die Frage, die den anderen immer schwerer fällt als das, wo es gut läuft. Aber das spare ich mir an dieser Stelle. Ich würde nämlich gerne die letzte Zeit noch für eine ganz andere, wie ich finde, richtig tolle Aktion nutzen, die nämlich auch am Samstag stattfindet. FC St. Pauli beteiligt sich nämlich, wie ich auch vernommen habe, nicht zum ersten Mal an einer sehr coolen Spendenaktion. Und was hat es damit auf sich? Worum geht es da?
Ja, da geht es darum, dass wir zusammen mit Hanseatic Health Kleider und Sachspenden sammeln. Hinter der Südkurve können die abgegeben werden. Da würde ich gerne aufrufen, mistet eure Kleiderschränke aus, geht natürlich jetzt Richtung Herbst und Winter, vor allen Dingen auch um warme Geschichten. Und wir haben alle in der Regel, oder die meisten haben in der Regel mehr, als sie brauchen. Und deswegen raus mit den Klamotten und nicht zu Kleinanzeigen oder Vinted oder sonstigen Marken, sondern bringt sie hinter die Südkurve und gebt Menschen, die es bitter nötig haben, die Chance, sich warm anzuziehen.
Wo gehen die Sachen dann hin? Also geht das dann tendenziell mehr Richtung obdachlose Menschen oder allgemein an Menschen, die weniger finanziellen Spielraum haben, um sich solche Sachen leisten zu können?
Also den genauen Verteilungsschlüssel kenne ich tatsächlich nicht. Da bin ich nicht tief genug im Thema drin. Wenn wir den Überbegriff an Bedürftige nehmen, dann haben wir ja alle Gruppen inkludiert, denen es vielleicht nicht möglich ist, sich eine warme Jacke zu kaufen.
Nichtsdestotrotz, es ist eine richtig tolle Aktion und darum wollte ich ihr auch hier ihren Platz einräumen bei uns hier im Kombinationsspiel. Abschließend noch die Frage, die jeder von mir gestellt bekommt. Wenn du tippen müsstest, wie würde das Spiel am Samstag ausgehen?
2-2.
Das ist fair. Das Lustige ist, dass beim letzten Kombinationsspiel gegen Energie Cottbus, wo ich auch einen Cottbuser Kollegen hier dran hatte, nämlich den Stadionsprecher, der war sich auch sehr unsicher und hat gesagt, ja, ich sage einfach mal unentschieden. Und was war am Ende? Er hatte tatsächlich recht. Zwar nicht.
Was total erstaunlich ist, weil Cottbus da tatsächlich sehr satt gestartet ist. Und ich habe mir das Spiel nochmal in voller Länge gegeben, weil ich einfach meinen Augen nicht trauen konnte. Und muss zugeben, dass mich die Art und Weise, wie die Cottbuser Spieler die Moral bewiesen haben, schon sehr beeindruckt hat. Das zeigt ja letztlich, dass es, und das ist ja Kleingeld fürs Schweinchen, dass die Aufsteiger, das sehen wir ja auch in Elversberg meinetwegen, die kommen halt mit Rückenwind. Und die absteigenden Teams müssen sich eingruben und müssen sich finden. Und es ist ja jetzt nicht so, dass nur wir verhältnismäßig mies gestartet sind, sondern ich glaube auch der VfL Wolfsburg hat sich unter den beim ersten vier Spielen durchaus noch mehr Ergebnis erhofft. Also das 0-0 gegen Lautern war wahrscheinlich auch nicht so eingepreist.
Keineswegs, nein. Also wir sind gespannt, wie es denn nun Samstag wird und wie es ausgehen wird beim nächsten Auswärtsspiel gegen den FC St. Pauli. Und bei mir zu Gast war Tilman Brauns vom AFM-Radio. Vielen herzlichen Dank.
Danke dir, Christian. Gute Anreise.
Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Das war das Wölferadio, euer VfL-Podcast. Zu finden und zu hören überall dort, wo es im Podcast gibt oder auf wolfs-blog.de. Am Samstagabend begrüßen euch Volker Rechin und Dennis Lindner live vom Millerntor. Um 20.15 Uhr geht's los, entweder über die VfL Wolfsburg-App oder über wölferadio.de. In der kommenden Ausgabe übernimmt dann Podcast-Kollege Dennis Lindner und wird dann hoffentlich über einen Sieg unserer Wölfe hier in Hamburg berichten. Bis dahin euch alles Gute. Mit grün-weißen Grüßen verabschiedet sich aus Hamburg Christian Ohrens.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur du. Immer nur du. Immer nur du. Nur der VfL. Sein. Lass die anderen reden, ist doch egal.
Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der Fall.